Moin Moin da draußen. Hier ist das Frühstücksei der Footballerei. Ja, was soll ich sagen? Als ich mir diese zwei Termine, den Dienstag und den Freitag rausgesucht habe, um dieses Frühstücksei zu übernehmen, habe ich eigentlich ein bisschen Angst gehabt, dass, wenn die Spiele nicht viel hergeben, dass das ein bisschen langweilig sein könnte. Also bis jetzt, wow. Zumindest was die Finishes angeht, also am Montag schon die Ravens gegen die Raiders und jetzt heute New York Giants gegen Washington. Unfassbar. All das und noch viel mehr, ein paar News sind heute auch noch dabei. In dieser Ausgabe des Frühstückseis. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich rufe jemanden an. Und ich bin gespannt, wie er drauf ist. Ich glaube, es war eine harte Woche für ihn jetzt auch noch, wo die Giants verloren haben, denn er ist nämlich Giants-Fan. Ich versuche mal, ihn anzureichen. Moin, Jan. Moin. Ich spreche mit, mein Gast heute ist Jan Weinreich, der Starting QB der Cologne Centurions. Ja, ich wollte eigentlich mit so einem entspannten, oder ich dachte so, dass wir ein entspanntes Gespräch führen können nach einem Giants-Sieg. So sah es nämlich zumindest am Ende kurz aus. Oder ich dachte zumindest, es wird einer. Ich könnte mir vorstellen, jetzt ist die Laune ziemlich im Keller im Moment gerade, oder?
Ja, also man kann Spiele verlieren, durchaus, und auch gegen Washington, aber so das Spiel zu verlieren, das ist einfach nur ein Meme. Also das ist einfach, die Giants sind gerade nichts mehr als ein Meme. Und das Traurige ist, ich weiß jetzt gar nicht, worüber sich mal mehr ärgern kann, worum man das Spiel verloren hat.
Ja.
Dass man den Touchdown droppt.
Was? Lass uns in die Analyse des Spiels gleich einsteigen. Zunächst würde ich gerne, das ist ja eine harte Woche für dich, könntest du sagen. Deswegen, damit wollte ich eigentlich einsteigen, wie es dir geht nach deiner eigenen Niederlage sozusagen im Halbfinale der ELF letztes Wochenende. Hast du diese Niederlage schon so ein bisschen verarbeiten können oder verkraftet? Ist das wie guckst du zurück auf die Saison?
Ja, absolut. Also wir hatten unser Saisonziel, haben uns gestellt, dass wir in die Playoffs kommen, dass wir uns da man dann im Halbfinale mit dem Besten messen können. Das haben wir geschafft, und in Frankfurt hätte das Spiel durchaus besser für uns laufen können. Ich glaube, wie wir uns dann da präsentiert haben, das wollten wir alle nicht. Da wollten wir auf jeden Fall besser aussehen, auch scoren. Besonders die beiden Male in der Red Zone, wo wir das Ding nicht zu Ende bringen. Das ärgert mich dann noch, aber sonst ist das Spiel auf jeden Fall abgehakt, und freue mich dann jetzt auch aufs komplette Ende der Saison nach dem All-Star-Game und dann auf die neue Vorbereitung für nächstes Jahr.
Genau, im All-Star-Game bist du ja auf jeden Fall dabei, ne?
Genau.
Schön. Gut. Dann, wie wird deine Off-Season aussehen sozusagen? Also, was wirst du dann tun? Weißt du das schon?
Ja, das schaue ich mal. Also ich es kann sein, dass wir da intensiv mit dem Team zusammenarbeiten. Sonst sieht meine Vorbereitung eigentlich daraus aus, dass ich ein bisschen mehr mich um meinen Körper kümmere, natürlich auch regeneriere. Dann will ich dieses Jahr auch endlich mal wieder intensives Krafttraining betreiben, spezifisch für Football. Und nebenbei mache ich dann auch Kampfsport, so ein bisschen für die körperliche Fitness und auch für den Spaß. Das ist dann so ein kleines Ding, was mir echt viel, viel Spaß macht. Genau, und dann sieht man mich öfters nochmal auf dem Kreisliga-Fußballplatz noch. Also ich nehme so eine kleine Auszeit vom Football dann in der Offseason.
Spielst du selber dann Fußball noch, oder was?
Ich versuche es zumindest, aber okay. Mal schauen, ob ich dies ja dann wirklich nochmal auf dem Platz schaffe.
Alles klar. Kreisliga ist ja dann auch so ein Niveau, wo man sagen könnte, es könnte durchaus auch mal gefährlich werden, was das die körperliche Gesundheit angeht, oder? Oder ist das?
Absolut, absolut. Das ist eine Spaßliga, aber ich glaube, ich habe mir da schon die eine oder andere Verletzung geholt, die ich hätte mir auch ersparen lassen können.
Alles klar. Okay, also soweit sind die ELF-Verträge noch nicht fortgeschritten, dass wir in anderen Sport, dass andere Sportarten verboten sind, sozusagen.
Doch, also ich durfte jetzt nicht weiter Fußball spielen. Beim Kampfsport habe ich eine Regelung mit dem Coach getroffen, dass ich da halt aufpasse, nur dass ich da nur trainiere, keine Wettkämpfe mitmache, da einfach entspannt mit trainiere. Habe auch viele Trainingseinheiten ausfallen lassen, und aber wenn ich unter Vertrag bin in der ELF, dann sollte ich schon alles unterlassen, was meinem Körper schadet und mich vom Spielen fernhalten könnte.
Okay. Alles klar, es gibt ja so eine, diese Sendung gibt es noch nicht so lange, das Frühstücksei, aber es gibt trotzdem eine kleine Tradition. Ich stelle jedem Gast immer fünf Fragen am Anfang.
super.
Die sind einfach nur ganz kurz, da musst du gar nicht lang weit ausholen sozusagen und großartig erklären. Wenn was zu erklären will, dann frage ich nach, aber es sind eigentlich nur so kleine, zum Reinkommen sozusagen. Eine Frage, die stellen wir jedem, ist, weil die Sendung heißt Frühstücksei, wie isst du dein Frühstücksei? Oder was isst du als Frühstück? Oder ja genau, wie isst du dein Frühstücksei? Oder isst du überhaupt ein Frühstücksei?
Ich esse kein Frühstück, ich frühstücke nicht, aber wenn ich Ei esse, dann liebe ich Spiegelei.
Ah, okay, sehr gut. Dann bin ich auf deiner Seite. Sozusagen. Wieso Frühstück? Was heißt, hat das einen gesundheitlichen Aspekt oder warum du kein Frühstück isst? Oder also?
Nö, Frühstücke bin ich gern.
Ah, okay, alles klar.
Cool. Ich bin noch nicht so der Frühstückstyp, ich esse dann lieber ein großes Mittagessen.
Okay, alles klar. Dann, wenn es noch eine Minute zu spielen in einem NFL-Spiel, die eine Mannschaft liegt hinten, wen hättest du lieber als Quarterback, Brady oder Mahomes?
Brady,
alles klar. Dann, wie ich glaube ich weiß, bist du ja großer Fußballfan auch des FC, ist mir so zumindest so zugetragen worden. deswegen die Frage, wärst du lieber, wenn du beim Football bist und Giants-Fan, würdest du lieber bei den Giants Football spielen oder beim FC Fußball?
Beim FC Fußball.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Okay, geil.
Zu 100%.
Das wird Daddy freuen bestimmt. Ja, genau. Dann die zweite Frage, dann erübrigt sich eigentlich die nächste Frage, weil die hätte jetzt geheißen, lieber mit den Giants den Super Bowl gewinnen oder mit dem FC Deutscher Meister werden?
Mit dem FC Deutscher Meister werden und da muss ich auch kein Spieler für sein. Das würde ich auch so gerne als Fan
mitnehmen. Ah, ist klar. Perfekt. Und als letztes, was war das? Ach so, genau. Hast du, wenn du jetzt so ein Spiel guckst, nachts, schläfst du vorher oder machst du durch?
Ich hab jetzt hier vorher geschlafen und dann auch mich neben meine Freundin gesetzt, die weiter gepennt hat und jetzt von 2 bis 5 das Spiel geguckt.
Ah, okay. Cool. Das waren die 5 Fragen. Kurz ein paar News, bevor wir zum Spiel kommen. Die ich gerne jemand fragen würde, der auch Football spielt. Das erste ist die Diskussion oder was man hört von den Jacksonville Jaguars, gerade was Urban Meyer angeht. Da heißt es ja jetzt schon, also gerade nach einem Spieltag, gut, das wird sich über die Offseason aufgebaut haben, aber dass er irgendwie nicht mit den Spielern klarkommt oder die falsche Sprache sprechen würde für erwachsene Spieler, sag ich jetzt mal, oder Spieler, die ein bisschen älter sind. Jetzt hat sich heute auch ein Spieler oder gestern Draymond Jones, der spielt bei den Broncos, der war früher bei ihnen im College und der meinte, wenn er in der NFL Erfolg haben will, dann muss er auf jeden Fall seinen Stil ändern. Ist dir schon mal sowas passiert, dass du das Gefühl hast, dass du ein Trainer, keine Ahnung, in welcher Sportart auch immer, aber wahrscheinlich eher am ehesten im American Football, dass du das Gefühl hattest, dass du nicht mit einem oder dass ein Coach irgendwie die falsche Ansprache findet? Also kannst du dir sowas vorstellen oder ist das?
Absolut. Also ich glaube, das kann sehr schnell im Football passieren, dass das Coaches sich nicht so gut präsentieren vor der Mannschaft und dass dann das Vertrauen der Mannschaft auch sehr schnell verlieren. Wir spielen ja eine sehr taffe Sportart, die von oben herab geführt wird. Heißt, Coaches sind automatisch eine Führungsperson, die den Ton angeben müssen. Und wenn sie da einmal die Mannschaft verlieren, kann das sehr schnell so einen Strudel nach unten geben. Es gibt Coaches, die kriegen das immer wieder hin, die Spieler zu begeistern und wieder aufzufangen. Ich habe auch mit vielen Coaches zusammengearbeitet, die das nie wieder hinbekommen haben und eigentlich auch den Stand bei den Spielern komplett verloren haben. Das ist dann super schwierig, davon zurückzubouncen.
Okay, krass, alles klar. Also so wirkt, wird es zumindest in der Öffentlichkeit kolportiert, wäre ja auf jeden Fall mal wieder ein hochdekorierter College-Coach, der eventuell, also wenn es jetzt so kommt, wie gesagt, es ist eine Woche vorbei, aber vielleicht kriegt er das ja auch hin, das zu drehen. Aber wenn das jetzt schon so öffentlich Thema ist und diskutiert wird, dann fragt man sich natürlich schon, könnte das wieder so ein College-Coach werden, der in der NFL scheitert, obwohl er im College eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Coach war.
Urban Meyer auf dem Hot Seat, ihr habt es hier zuerst gehört.
Mai auf dem Hotseat, genau. Kann da auch was mit reinspielen, sowas wie so eine Tatsache, dass, ich meine, das gilt ja für Trevor Lawrence auch, die sind ja einfach nicht gewohnt, dass sie auch mal Spiele verlieren. Also Urban Meyer hat, glaube ich, zuletzt Ohio State trainiert, 7 Jahre und hatte insgesamt in den 7 Jahren 7 Niederlagen. Jetzt verlierst du gleich das erste Spiel in der NFL und es deutet einiges darauf hin, dass du vielleicht das ein oder andere Spiel in Zukunft auch noch verlieren wirst. Ist sowas, Ja, kann sowas auch sehr frustrierend sein? Also ja, wenn man das nicht gewöhnt ist oder ja, ist das vielleicht die Herangehensweise dann schwer, mit sowas umzugehen?
Ich glaube, dass die alle so an einem absoluten Maximum arbeiten, dass auch der Druck bei Ohio State oder bei Trevor Lawrence bei Clemson sich gar nicht um Gewinnen oder Verlieren dreht, sondern wirklich einfach um das Performen, ne? Also wenn man das vielleicht mal so ausdrücken kann.
Ja.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach so eine Winning Mentality und so eine Winning Culture schafft, ob man jetzt die ersten 4-5 Spiele verliert oder dann hinten raus, aber dann hinten raus gewinnt, das ist halt das Wichtige. Und das traue ich denen dann schon zu, vor allem in Trevor Lawrence. Ich glaube, der hat zwar sein Leben lang gewonnen, aber das war auch so die Expectation. Ich glaube, der ist ein sehr reflektierter oder wirkt sehr reflektiert und glaube ich auch sehr, sich sehr seiner Situation bewusst. Und ich glaube nicht, dass er sich von dem Negative Record unterbuttern lässt oder dass er sich da kaputt machen lässt. Ich glaube, Urban Meyer, wie gesagt, ich glaube, die Situation für ihn ist immer viel, viel schwieriger, weil er einen viel größeren Einfluss hat auf Winning und Losing. Und wenn das jetzt wirklich da in die Richtung geht, dass die Mannschaft ihm nicht mehr vertraut und die Mannschaft nicht hinter ihm steht, und da auch ja, Leute spielen, die etablierte NFL-Spieler sind, könnte das, glaube ich, sehr schnell sehr blöd für ihn enden.
Hm. Ja, krass. Also gucken wir mal, wie die nächsten Spiele laufen. Jetzt spielen sie ja zu Hause, glaube ich, ja, gegen Denver sogar, ne? Ja. Eine weitere News ist noch, die müssen wir gar nicht groß diskutieren, das ist nur was vielleicht interessant ist. Deshaun Watson, da war ja die Hoffnung, dass sein Trial oder beziehungsweise nicht Trial, ist es ja nicht, aber dass die gerichtliche Situation sich irgendwie klärt bis die Trade Deadline. Also das sollte eigentlich vorher fertig sein, so dass danach eventuell, dass man gedacht hat, okay, der könnte dann noch getradet werden, wenn die Sache irgendwie geregelt ist. Das scheint sich jetzt wohl länger hinzuziehen. Das heißt, es wird länger dauern als die Trade Deadline und dann damit sieht es so aus, wohl als könnte, also das könnte so sein, dass er dieses Jahr dann gar nicht spielt, weil die Texans werden ihn, also wenn sie ihn nicht mehr traden können und werden ihn wahrscheinlich eh, haben ja schon gesagt, sie werden ihn nicht spielen. Von daher, das einmal als News. Und dann noch kam heute Nacht raus, dass guckst du Hard Knocks?
Nicht mehr so intensiv.
Nicht mehr so intensiv.
Aber ja.
Okay, aber die haben jetzt, sonst war das ja immer nur im Training Camp. Und jetzt haben sie heute verkündet, dass es diesmal das erste Mal Hard Knocks in der Saison geben wird. Und zwar bei den Indianapolis Colts. Und das geht quasi los erst wenn es quasi ums Eingemachte geht, wenn man in die Playoffs will, ab Mitte November und dann bis zum Einzug in die Playoffs. So habe ich es zumindest verstanden. Also wenn es dann mit den Playoffs losgeht. Also quasi Hard Knocks das erste Mal während einer laufenden Saison. Könnte ganz spannend werden, oder?
Ich glaube auf jeden Fall. Also so extra Content ist immer cool und die Leute, denen es gefällt. Ich bin da eher so der Typ, ich glaube, irgendwann bin ich so übersättigt mit Content. Das ist ja so, früher war Hard Knocks so das Highlight, ja. Wenn man mal so diese Insights bekommen hat, dann kam All or Nothing. Dann machen alle Teams ihre eigenen Mini-Dokus und so inzwischen hat das halt nicht mehr diesen besonderen Faktor. Und ich finde, das passt so ein bisschen dazu, dass es jetzt nochmal eine Hard Knocks Season gibt mit einem anderen Konzept. Also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube, sowas gibt's halt schon, das kann man sich auch woanders holen. Aber ich glaube, für die Leute, die sowas feiern und da auch ja, für sowas cool finden, wird's richtig geil.
Cool. Gut, dann kommen wir von richtig geil zu richtig scheiße. kommen wir zum Spiel. Kurz zusammengefasst, oder das Ergebnis, Washington gewinnt 30-29 gegen die New York Giants. Vielleicht, um einzusteigen, weil daran hängt sich ja sehr viel auf in New York und bei den Giants. Wie stehst du zu Daniel Jones?
Also ich stand zu Daniel Jones die letzten 2 Jahre gemischt, weil man sieht, dass er in einer super scheiß Situation reingedraftet wurde und sofort auch auch selber mit einem viel zu hohen Draftpick und ist dann total unbeliebt von Anfang an, aber hat eine super scheiß Situation, hat keine Receiver, hat keine Defense, hat schlechte Coaches bekommen, deswegen war ich da sehr neutral, aber dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo ich wirklich, oder wo wir alle, glaube ich, Daniel Jones richtig bewerten. Und mir gefällt er bisher wirklich gut. Also klar, der Fumble letzte Woche ist blöd. Man sieht aber dann heute beim Spiel, dass er da direkt was geändert hat, geht früh runter, weiß, wie er die Situation zu spielen hat und spielt heute ein Top-Spiel in einer wichtigen Situation. Da muss man einfach sagen, dass man das diese Saison bewerten muss und ob man dann entscheidet, ob man ein Fan ist oder keiner. Ich finde, heute hat er bewiesen, dass er ein echt guter Quarterback sein kann.
Ja, also ich habe auch nochmal, ich habe mal so geguckt, Eli Manning, also einfach mal Vergleich, die ersten drei Jahre der beiden, was die Stats angeht. Und ja, Eli Manning hat zum Beispiel in den, er hat, Daniel Jones hat 62, also ein Completion Percentage von 62%, Eli Manning hatte eine Completion Percentage von 52%. Touchdowns hat Daniel Jones, glaube ich, also ausgenommen heute 36 und 22 Interceptions. Eli Manning hat ein bisschen mehr Spiele gemacht in der Zeit schon und hat 54 Touchdowns und 44 Interceptions. Also klar, die Fumbles stechen ein bisschen raus, aber natürlich rennt er auch viel mehr als Eli. Also ich glaube, Eli ist 100 Yards gelaufen in den ersten drei Jahren und Daniel Jones über 700. Und macht er auch da ein paar Touchdowns. Also ich würde sagen so, ne, wenn man Eli, ich meine, Eli war auch nie der, oder er hat zwar zwei Super Bowls geholt, aber war auch nie der beliebteste Quarterback in New York, glaube ich. Ich weiß nicht, wann du Fan geworden bist von den Giants, aber da gab es ja auch auf jeden Fall, also wie jetzt auch Peyton heute in dem wieder mal gesagt hat, so du bist in deinem eigenen Stadion immer ausgebuht worden. Beziehungsweise sein Bruder. Ja. Also ich glaube, die Quarterback-Situation in New York an sich ist einfach keine einfache, oder?
Ich glaube generell, dass New York keine einfache Stadt ist. Das ist ja wie immer, ne? Wenn man in einer kleinen Stadt ist mit wenig Presse, dann kann man meistens in Ruhe arbeiten. In Großstädten, wo es 8 Zeitungen gibt, dann wird alles groß getreten und man steht immer so im Mittelpunkt. Also ich war mal ein Fan von Eli Manning, werde das auch immer bleiben. Ich fand ihn immer geil, weil der schon früher immer so Qualitäten hatte und die nicht viele Quarterbacks hatten, hatte so einen besonderen Touch zu seinem Spiel. Also ich fand immer gut. Und bei Daniel Jones, der muss eigentlich, glaube ich, noch alle überzeugen. Der hat noch nicht so viel geleistet. Ich glaube, wie gesagt, jetzt 8 Wins und 4 davon nur gegen Washington. Heute das erste verloren. Also da muss auf jeden Fall noch was nachkommen. Da ist auch, glaube ich, die Kritik bisher auch zurecht gewesen. Wobei, wie gesagt, heute und generell die Saison spielt echt eine super, super Saison.
Okay. Ja, steigen wir mal ein. Also es ging ganz gut los für die Giants. 7-0, war ein Touchdown-Lauf von Daniel Jones. Dann Washington hat am Anfang, da ist ja im Prinzip auch eine ähnliche Situation mit Taylor Heinicke, der Quarterback spielt. Es war so ein bisschen so das Duell derjenigen, die, ja, wo eigentlich, ja, in Washington keiner davon ausgeht, dass er wirklich Starting QB sein kann von diesem Team auf lange Sicht. Es plätscherte dann irgendwie so dahin, irgendwie bis zur Halbzeit, würde ich sagen, was ja, 14-10 ging es in die Halbzeit für die Giants. Was auffällig war, ist, dass dass Washington relativ wenig gelaufen ist, obwohl sie ja eigentlich zwei Top-Running-Backs auch haben. Ist dir das auch so gegangen, dass das dich etwas verwundert hat, oder?
Ja, mich hat es auf jeden Fall verwundert, dass Washington so wenig gelaufen ist. Vor allem, weil es nicht so gewirkt hat, dass die Giants wirklich versucht haben, das Running Game intensiv zu stoppen, weil wenn sie ja mal gelaufen sind, dann hat es auch ganz gut geklappt. Also sind gefühlt immer für 3-4 Yards gegangen. Das hat mich halt schon gewundert, aber gleichzeitig ist natürlich das Passing Game hat mega funktioniert. Also die ganzen Underneath Routes, die ganzen kurzen Routen, das waren meistens super einfache Pässe, die nicht contested waren. Es waren, glaube ich, vielleicht 3 bis 5 deflektierte Pässe im ganzen Spiel. Also das war so ein bisschen eigentlich, dass Washington da eine freie Auswahl hatte, was sie da auch teilweise spielen wollten von den Standardspielzügen. Aber jetzt hat mich auf jeden Fall gewundert, dass es dann doch so wenig war.
Und was hast du jetzt aus Giants Sicht zu, also wenn man so guckt, irgendwie Golladay geholt worden für viel Geld, dann haben sie, ich weiß gar nicht, ob der spielt, also auf jeden Fall ist er nicht der, den sie gedraftet haben hier, Tooney. Ja. Aber die beiden eigentlich, also gerade besonders in der ersten Halbzeit, ich glaube, Golladay hatte einen Catch und Tooney hat im ganzen Spiel keinen. Ich habe gar nicht gesehen, ob er gespielt hat oder nicht. Aber ist das nicht zu wenig? Also was ist da das Problem? Ist das einfach noch keine Chemie da zwischen Golladay und Jones? Oder wie siehst du die Situation?
Ja, es ist, glaube ich, mal super, super schwierig von außen zu betrachten. Mit Kenny Golladay ist halt ärgerlich auch da, dass da jetzt wieder 2 Drops waren und dann jetzt auch zum Ende vom Spiel hin, ja. Dass da einfach nicht eher getargetet wird, weil gefühlt hat man ihn genau dafür geholt, für sowas. Man bekommt Cover One, man bekommt die One-on-Ones, dass er dann auch da angeworfen wird, dass man sagt, hey, es ist die entscheidende Spielsituation, du und Daniel Jones, ihr holt die Scheiße jetzt aus dem Karren und gewinnt das Spiel. Dass das nicht passiert, ist einfach ja, fuckt einfach nur ab. Also da regt man sich einfach nur auf, wenn man einfach so hohe Erwartungen an das Ganze hatte. Vielleicht sind die Erwartungen auch zu hoch. Aber ich habe mir nochmal jetzt vorm Spiel die Stats von Kenny Golladay angeschaut bei den Detroit Lions, und das ist das, was er genau bei den Detroit Lions halt gemacht hat. Ne? Also dieser One-on-One-Receiver, der hochgeht und die Bälle holt, ja. Hatte dann zwei unglückliche Drops. Aber ich hoffe, dass sich das in der Season noch eingroovt, weil man merkt, dass die Offense sich findet. Das war heute schon viel, viel mehr als vorher. Man ist viel, viel mehr tief gegangen, man hat viel, viel mehr versucht. Und klar hat jetzt Golladay vielleicht nicht so viel gefangen, aber Darius Slayton und Sterling Shepard waren viel open. Vor allem Sterling Shepard hat super viele Receptions gehabt und zu Kadarius Toney. Es ist halt einfach ärgerlich. Ich finde es super ärgerlich. Jetzt erstmal, wenn man nur die Momentaufnahme sieht, weil man ist in so einem Do-or-Die-Year. Man ist in einem Jahr, wo der Head Coach gewinnen muss, wo Daniel Jones gewinnen muss. Und anstatt in der ersten Runde auf Nummer 10 jemanden zu draften, der sofort der Offense hilft oder der Defense, in O-Liner, in D-Liner, was auch immer, holt man sich den Receiver, der nicht mal einmal den Ball bekommt. Der hat gespielt, der hat aber nicht einmal den Ball bekommen. Ja. Und das ist einfach ärgerlich, wenn man denkt, vielleicht hätte heute der eine O-Liner den Unterschied gemacht oder der eine D-Liner, der eine Sack, den wir gebraucht hätten, was auch immer.
Vor allen Dingen, wenn ich da einmal reingrätschen darf, am Anfang gleich hat sich ja auch schon wieder der nächste O-Liner verletzt, mit Nick Gates. Und das sah nicht gut aus, irgendwie Unterschenkelfraktur, auf jeden Fall, so sah es aus und war auch, glaube ich, die Meldung. Und
Ja, es ist halt manchmal immer zu einfach gesagt, der eine Spieler macht den Unterschied, also ist jetzt einfach so, wie es ist, ist halt manchmal nur blöd. Ich denke mal, dass man auch Rookies mal Zeit lassen muss, man hat so eine, wie gesagt, immer so eine hohe Erwartung an alle. Kadarius Toney war ja auch im Covid-19-Protokoll, ist auch erst seit 2 Wochen wieder im Teamtraining. Der Schiene war sehr, sehr frustriert, hatte ich jetzt eben in Berichten gelesen. Der hatte auch eine Diskussion mit Joe Judge, die dann auch nicht gut auseinandergegangen ist. Danach hat er auch nicht mehr gespielt. Also scheint jetzt nicht so die beste Situation zu sein. Einfach mal hoffen, dass sich das noch eingroovt und dass der dann auch seine Spielzeit bekommt. Aber ja, wie gesagt, ist dann einfach für die Momentaufnahme sehr frustrierend.
Genau. So, ja, dann ging es in die Halbzeit. Also Terry McLaurin ist noch herauszuheben bei Washington auf jeden Fall. Der Number One Receiver, der hat auch viel gefangen, allein schon in der ersten Halbzeit, einen Touchdown und 60 Yards, 6 Catches für 60 Yards. Man kann für die erste Halbzeit eigentlich sagen, keiner der Quarterbacks hat irgendwie einen Fehler gemacht. Heinicke hat ein bisschen mehr Passing Yards gehabt als Jones, dafür ist Jones, glaube ich, fast für 60 oder 70 Yards schon gelaufen, allein in der ersten Halbzeit. Da war zumindest nichts, worüber man sich eigentlich irgendwie großartig aufregen kann, was deren Performances angeht. Und dann kam die zweite Halbzeit, da war es auch lange eigentlich, es plätscherte irgendwie so dahin, man kam ran, 13-14, dann wieder 20-15 für die Giants, 14, dann Field Goal, also es näherte sich alles so und man es lief so irgendwie aufs vierte Viertel zu und man hat gedacht, irgendwann muss ja eigentlich was passieren, es passierte kein Turnover, wie gesagt, kein Fumble, keine Interception, gar nichts. Ja, und dann muss man auch noch herausheben, das, was man den Giants vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, in Anführungszeichen, ist, es waren sehr viele Field Goals, muss man sagen, ne? Also sie sind nie wieder eigentlich richtig in die Red Zone gekommen, um Touchdowns zu machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Field Goals es am Ende waren, 4 oder 5 von Ganeau, der jetzt irgendwie auch einen neuen Giants-Rekord aufgestellt hat damit, weil er jetzt, glaube ich, 34 oder 35 Field Goals in Folge verwandelt hat. Red Zone, also keine Ahnung, Field Goals sind zu wenig, oder?
Ja, also ich hab hier meinen guten Freund Marek, mit dem war ich auch schon bei euch im Podcast, wir haben die ganze Zeit geschrieben und es gab so zwei Situationen, wo wir meinten, da musst du eigentlich, also da hat man das Gefühl, da geht man für, um das Ding dann zu gewinnen, oder halt ganz am Ende einfach, wenn wir dann kurz durchs Spiel gehen, da wo man den Turnover forciert, dass man einfach aggressiver callt und halt nicht zweimal den Run callt, der nicht funktioniert die ganze Zeit und dann einmal passt, sondern dass man halt da aggressiver vorgeht und sagt, hey, wir hauen das Ding jetzt in die Endzone, wir passen hier dreimal, weil Daniel Jones spielt mega Spiel. Das meine ich auch eben, wir haben Kenny Golladay, wir müssen den jetzt anwerfen, dafür haben wir euch, dafür hat man die Leute, ja, aber macht halt irgendwie das, was man halt immer macht, so, ne, so, ja, ich laufe jetzt zweimal den Ball und dann, wenn ich passen muss, dann passe ich und ich finde, die Field Goals, die geschossen wurden im Spiel davor, waren alle legitim. Kann man alle machen, sind auch alle getroffen worden. Man war ja auch in Führung. Man macht 27 Punkte. Das ist völlig okay. Klar kann man aggressiver werden oder kann man auch mal sein, aber finde ich auch, wenn man so das Spiel so anguckt, völlig in Ordnung, dass man da auch einfach das Field Goal schießt.
Okay. Wir hatten am Anfang kurz schon mal so drauf geguckt, irgendwie war es, wirkt es am Ende so ein bisschen, die Giants haben sich dann aber irgendwie auch selber in den Fuß geschossen, hatte man das Gefühl zum Ende des Spiels. Also es fing ja an, du hast es schon angesprochen, dann gleich am Anfang der lange Touchdown-Pass, der dann gedroppt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wer war das? Das war
Darius Slayton.
Darius Slayton, genau. Den muss er fangen, oder? Also
ja, also das ist einfach, also den macht er ja vorher super, also dazu muss man ja sagen, Darius Slayton macht ja vorher den Touchdown bei der One-on-One-Crunch, genau das, was man will. Daniel Jones unter Pressure macht einen wunderbaren Pass, perfekt. Dann haben wir die Situation, es ist wide open, Daniel Jones wirft den Ball right on the money. Man könnte jetzt sagen, er könnte ihn noch einfach in die Luft werfen, weil der Receiver ist wide open, aber so macht den perfekten Pass und hat den in beiden Händen und droppt ihn frei in der Endzone. Das ist halt, also es geht nicht, ist jetzt, also wie gesagt, blöd, das kann passiert, vielleicht auch dem Besten, aber das geht nicht, weil damit gehst du mit 10 Punkten in Führung, setzt die Washington total unter Druck und dann passiert natürlich, was passieren muss. Das hatte der Marek mir dann auch direkt geschrieben und meinte, das kennen wir doch schon, das Spiel, als der Evan Ingram damals den Touchdown gedroppt hat gegen die Philadelphia Eagles, jetzt scored Washington einen Touchdown und was passiert 2 Plays später? Washington scored einen Touchdown. So, und es ist halt einfach nur ein Meme. Ne? Also mehr ist es halt leider nicht.
Ja, vor allen Dingen dann bei Washington auf einmal erste Spielzug JD McKissick, der eigentlich für die Short Yardage Downs zuständig ist oder Catches macht da zumindest als Running Back. Und dann fängt er der Pass war jetzt nicht lang, aber er ist dann frei und kann, ich weiß gar nicht, wie viele Yards es waren, und es sind einfach nur 2 Spielzüge. Und dann fängt Seals Jones irgendwie, der auch irgendwie dritter Tight End ist oder so, wo ich erst dachte, das sah so aus, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, als wenn Taylor Heinicke das Ding eigentlich wegwerfen will. Also bei mir wirkte das so, er ging irgendwie so durch seine Reads durch und hat ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach nur die Perspektive, aber es sah so aus, als wenn er das Ding ins Ausschleudern will, aber dann war es doch ein guter Pass in die Endzone. Und damit führten dann die...
Der wollte ihn genau dahin haben.
Ja, ja, genau. Es sah dann am Ende auch so aus.
Dory Jackson steht ja auch in Dory Jackson. Das ist, glaube ich, 5'11". Also 5'11". Und der Titan ist, glaube ich, 6'4 oder 6'5". Also ich glaube, der wollte ihn genau dahin haben.
Ja, unfassbar. Und dann, wie du eben sagtest, eigentlich schießen sich die Giants selber in den Fuß. Wie gesagt, mit dem nicht gefangenen Touchdown und dann in dem Drive, dann haben sie ja auch noch gleich, genau, dann kriegen sie noch 2 Fallstarts hintereinander, das war ja auch noch on top auf den gedroppten Touchdown-Pass, weswegen sie dann wieder nur ein Field Goal machen konnten. Und dann passierte das, wo du dann dachtest, okay, jetzt keiner hier macht einen Fehler den ganzen Tag, auch Taylor Heinicke sieht gut aus. Und dann wirft er eine Interception. Und da habe ich mich gefragt, macht es da Sinn, so einen Pass zu werfen? Also ist das nicht viel zu riskant, gerade in die Situation? Du führst und hast ja eigentlich, wie gesagt, bis, glaube ich, vorher sind sie 2-mal gelaufen und die Läufe waren auch erfolgreich. War der dir der Pass zu riskant?
Nein, ich denke, das war ja auch ein kurz angesetzter Pass, ne, der ja eigentlich auch nur 3-4 Yards einheimsen sollte. Man sieht das ja auch, dass der McLaurin und der Heinicke da ein kleines Timing-Problem hatten, beziehungsweise Abstimmungsproblem. Ich finde solche Sachen nicht riskant. Ich finde, man sollte immer die Plays callen, wo man sich die Defense anschaut und denkt, die funktionieren. Das haben die das ganze Spiel gemacht. Klar kann man immer laufen, aber dann machst du es halt wie die Giants, ne? Dann danach und läufst den Ball 2-mal, was halt jeder erwartet. Passt dann im 3. Versuch, was auch jeder erwartet, und muss dann auch wieder ein Field Goal schießen. Also es ist immer so High Risk, High Reward, und ich glaube, wenn die ja jetzt einen Pass werfen, der kommt an, dann sagen alle, boah, das ist ja richtig gatzige Call, aber was ein super Call, ne? Und passiert halt, ich glaube, es ist ein mega unlucky Play und hat ja dann immer noch gereicht anscheinend für die Giants.
Ja, könnte man so sagen, ja. Ja, also Giants ging dann in Führung wieder mit Gano von der Interception, also 29-27. Und dann ging es eigentlich weiter mit dem In-Fuß-Schießen. Washington hatte dann im Prinzip, glaube ich, die kompletten 2 Minuten noch Zeit, ne? Ja. Für den letzten Drive. Und dann kam wieder, was kam? Jetzt kam beim Field Goal Kick quasi, also sie haben es geschafft, in Field Goal Reichweite zu kommen. Der Kicker schießt daneben und es fliegt eine Flagge aufs Feld, und es war ein wie heißt das so schön, finde ich immer sehr schön, diese Beschreibung, Neutral Zone Infraction der Giants.
Genau.
Ja, was sagt man dazu? Ist das dann einfach, ich meine, du kennst es, wenn man auf dem Platz steht, aber das ist doch eigentlich die einzige Aufgabe, die du da hast, zu warten, bis der Ball sich bewegt hat und nicht zu früh in die Zone zu gehen, oder?
Ja, es ist halt einfach dämlich, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, man sieht halt, dass er schon so, er geht halt fast genau mit dem Ball.
Ja, ich weiß.
Scrimmage, ne? Also er bewegt sich halt mit dem Snap so ein bisschen, aber leint sich halt vor zu früh auf, was dann halt ihn dazu bewegt, halt in diese Neutral Zone reinzukommen. Und er hat halt, also was ich mir denke, ist, klar, du musst Pressure bringen, aber er hat halt super wenig Einfluss auf den Spielzug, so. Also, ne, man sieht es ja, der Kicker verschießt, weil er verschießt, nicht weil er da jetzt reinläuft. Und das ist einfach nur dämlich, also es ist einfach nur dämlich, dass sowas passiert, dass man so ein Spiel verliert. Man verschenkt es ja einfach, man hat es da ja wirklich aus der Hand gegeben, man hat das Spiel gewonnen, wenn dieser eine Spieler nicht diesen individuellen Fehler macht, genau wie man einen Touchdown scored, wenn Darius Slayton ihn fängt. Und das ist einfach blöd, dass es nicht eine Situation ist, an der man es festmacht, sondern mehrere einzelne kritische Situationen, worum man es nachher verliert. Aber also ich war selten so abgefuckt und sauer nach dem Spiel wie jetzt heute, weil ich mir einfach denke, hey, das ist ein Sieg, den du gebraucht hast. Du hättest jetzt mit One-on-One nächste Woche gegen die Atlanta Falcons gehen können, die sicherlich zu schlagen sind zu Hause. Und jetzt versaust du es halt, jetzt bist du 0-2 und stehst direkt mit dem Rücken zur Wand und das Game dann da wird wieder richtig, richtig schwierig. Und es ist einfach nur ärgerlich als Giants-Fan und ich glaube auch als Spieler.
Ja, vor allen Dingen, also natürlich, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die New York Media wird natürlich not amused sein und da wieder ordentlich drauf ballern diese Woche. Und es wird ja dann auch eine lange Woche, in der man viel Kritik einstecken kann, bis dann das nächste Spiel kommt. Ich glaube, du warst ja, glaube ich, in der Sendung, wo es um die Division ging, oder? Bei uns in der Footballerei und hattest da eigentlich ein, ich glaube, Daddy sagte zumindest heute, er hat sich, glaube ich, anstecken lassen von dem positiven Giants-Vibe, weil Nico Backspin auch in der Sendung war und du, ihr beide eigentlich relativ positiv in die Saison geguckt habt. Ich bin mal gespannt, wie Nico drauf ist heute, der wird bestimmt auch schlecht gelaunt sein nach diesem Spiel. Aber dennoch, also die Leistung von, weil du es am Anfang so gesagt hast, von Jones heute macht dir Hoffnung sozusagen, dass es die Saison noch besser wird oder noch in die richtige Richtung laufen kann?
Ich denke auf jeden Fall, dass es mit Daniel Jones in die richtige Richtung läuft. Man hat heute vor allem viel mehr Passspielzüge over the top gesehen. Hat man letzte Woche nur einen Fang gehabt, also über 20 Yards.
Genau.
Das war diese Woche viel mehr. Also ich glaube, das ist schon mal richtig gut, dass man da in die Richtung geht, dass sich die Offense da aufbaut. Ich glaube auch Saquon sah viel besser aus als die Woche davor. Immer noch nicht gut genug. Und ich glaube, er wird immer noch nicht gut genug eingesetzt. Was halt einfach Bauchschmerz macht, ist halt die Offensive Line. Die hat heute ganz gut gespielt, auf jeden Fall. Aber man hat halt gesehen, dass die im Zweifelsfall total dominiert werden von einer guten Defense Line. Ist zwar vielleicht auch die beste in der NFL, aber war ja auch letzte Woche schon so. Und ein funktionierendes Running Game über den Running Back gibt's ja auch noch nicht. Und das ist natürlich schwierig. Und wenn man sich dann die Defense anschaut, da war halt einfach so ein bisschen wie die Giants-Defense von vor 2 Jahren, bevor Joe Judge da war. Kein Pass-Rush, kein Druck, keine Negative Plays, keine Turnovers. Einfach nur ein bisschen ja lethargisch sich den Ball bewegen lassen und hoffen, dass die gegnerische Mannschaft kein Touchdown macht, beziehungsweise sich nur auf den Field Goal verlässt. Und das ist natürlich schade, wenn man so sagt, ey, wir haben irgendwie eine solide Mannschaft, die funktioniert auch irgendwie, aber da ist kein Teil von richtig gut. Also die Giants machen eigentlich nichts richtig gut. Und da hoffe ich einfach, dass sich das in den nächsten Wochen ausbalanciert. Weil das hat man ja letztes Jahr auch gesehen. Man ist ja letztes Jahr auch mit 1-6 gestartet und hat dann sich umgedreht durch gutes Coaching. Es ist derselbe Coachesstab. Ich denke mal, man hat bessere Spieler und da hoffe ich einfach und da bin ich guter Dinge, dass die Giants da noch das Ding umgedreht bekommen. Man hat ja auch schon früher Season super beschissen gestartet und hat dann immer noch die Playoffs erreicht.
Ja. Gut, in der Division.
Mein Fußballtrainer sagt immer, hinten kackt die Ente. Deswegen bin ich da.
Am Ende, hinten kackt die Ente, ja. Am Ende kackt die Gans oder wie auch immer. Genau. Gibt viele Varianten dieses Spruchs. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du noch ein bisschen länger wach geblieben bist. Gehst du jetzt pennen oder hast du Programm?
Ich denke mal, ich gehe jetzt nochmal für 2 Stündchen pennen und dann muss ich dann auch arbeiten.
Ah, okay.
dann muss ich Ach nein, ich bin ja vollbezahlter Football-Profi.
Ach so,
ich
ja.
verdiene eine Million. Nee, nein, natürlich, okay. Ich bin in der Offseason, ich habe nichts zu tun.
Nichts zu tun. Bisschen den Körper pflegen, wie du gesagt hast.
Richtig, genau.
Genau. Sehr gut, sehr gut. Gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute Morgen. Und yes. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielleicht du wirst ja bestimmt irgendwie irgendwo nochmal auftauchen bei der Footballerei. Hat super Spaß gemacht und bis dahin.
Super.
Alles Gute.
Ja, ich würde mich freuen. Dann macht mir auch mal Spaß hier und dann dir noch einen schönen Morgen. Ne? Ich denke mal, du nimmst ja noch was auf, oder?
Ich muss jetzt erstmal das verarbeiten sozusagen und dann hochladen und so weiter. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun damit.
Dann wünsche ich dir ein schönes Morgenprogramm und einen guten Appetit beim Frühstück. Ne?
Ja, genau, danke. Ich werde auch ein Spiel einnehmen. Also von daher.
Alles klar.
Alles klar. Danke dir.
Ja, super.
Und euch da draußen auch einen schönen Morgen. Bis dann. Ciao.